Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Parental Leadership. Dein Podcast, der dir als Elternteil dabei hilft, das schwierige Verhalten von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und die Führung zu übernehmen. Mein Name ist Anna Beck, ich bin Kinder- und Jugendtherapeutin und Bildungswissenschaftlerin aus Bayern. Und in diesem Podcast erfährst du alles Wichtige rund um das Thema Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie und wirst gleichzeitig zur Führungskraft in deiner Familie befördert. Bist du bereit? Wenn wir Menschen körperlich oder emotional verletzt werden, dann erleben wir innere Spannungen. Wir erleben unangenehme Gefühle und sind auch oft verwirrt über diese schmerzhaften Erfahrungen und Erlebnisse. Und genau hierfür stellt uns unser wunderbarer Körper natürliche biologische Programme zur Entlastung bereit. Solche Entlastungs- und Heilmechanismen sind Weinen, Lachen, Wutanfälle, Gähnen, Schwitzen, Zittern und auch das Sprechen über diese Erfahrung. Diese natürlichen Heilmechanismen setzen meistens spontan ein und oft oder eigentlich immer, wenn die unangenehme Erfahrung vorbei ist. Das heißt, Weinen ist nicht die Verletzung, sondern der Heilprozess. Weinen hilft uns also dabei, uns von Verletzungen aus der Vergangenheit zu lösen, zu befreien, diese zu überwinden. Und Forscher haben herausgefunden, dass Tränen mit Stress verbundene Chemikalien aus dem Körper ausleiten können und somit tatsächlich faktisch zu einer körperlichen Entlastung beitragen. Und hierzu wurden Tränen, die emotional hervorgerufen waren, mit Tränen, die mechanisch durch eine Zwiebel erzeugt wurden, miteinander verglichen. Ja, was für Folgen kann es haben, wenn du jetzt dein weinendes Baby von seinem Weinen abhalten möchtest oder wenn du es ablenkst? Zunächst einmal, in der ersten Zeit mit einem Säugling ist es dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass es nahezu unmöglich ist, es vom Weinen abzuhalten. Es weint einfach und du kannst nichts dagegen tun. Manche Eltern schaffen es jedoch, ihr Baby hartnäckig davon abzulenken, sich dieser natürlichen Entlastung hinzugeben. Doch wenn ein Säugling sich nicht ausreichend entlasten kann, dann hat es tatsächlich ernsthafte Folgen. Sobald künftig eine Situation an eine vergangene, nicht entlastete, schmerzvolle Situation erinnert, wird die ursprüngliche Verletzung wiederholt erlebt. Man weiß dann gar nicht, warum man jetzt so wütend reagiert. Es gelingt dann einfach nicht klar zu denken und die Handlungen wirken in der neuen Situation völlig unangemessen. Auf eine neue Erfahrung wird also so reagiert wie auf die alte Verletzende, obwohl die neue Erfahrung eigentlich komplett harmlos ist. Sie hat vielleicht nur eine Komponente drin, die uns an die ursprüngliche erinnert. Also der nicht entlastete Schmerz wird der neuen Erfahrung einfach übergestülpt und somit wird die neue Situation verzerrt wahrgenommen. Und hierfür möchte ich dir mal ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis nennen. Zum Beispiel, also aus der Luft gegriffen. Fällt ein Säugling von einem Wickeltisch und du als Mama oder Papa fängst an, das Kind zu bespaßen, unmittelbar, ja, nachdem es runtergefallen ist, damit es bloß nicht anfängt zu weinen, dann bleibt dieser Minischock des Fallens im Körper des Säuglings gespeichert. Es entwickelt dann eventuell eine Abneigung gegen den Wickeltisch oder gegen die Handlung, die am Wickeltisch sonst stattfindet, was vorher vielleicht mit Spaß verbunden war, ist auf einmal komisch. Und später kann sich das sogar so weit ausweiten, dass die Angst vor Höhe sich auf Rutschen überträgt und später dann auf Sprungbretter, auf Treppenstufen und so weiter, ja, irgendwann auf Berglifte und so weiter, zack, hast du eine klassische Höhenangst entwickelt. Also hätte man es ohne Beschwichtigung sich ganz natürlich von diesem Mini-Trauma entlasten lassen, ja, dann weint sich das paar Minuten aus und dann ist gut. Dann ist es für das Kind echt in Ordnung, weil solche Mini-Traumaten passieren. Wichtig ist nur, dass sich dieser natürliche Heilprozess danach natürlich entfalten darf. Ich will dir noch ein zweites Beispiel nennen, Völlig banal, aber irgendwie doch nicht. Stell dir vor, Mutter und Kind spielen liebevoll miteinander, ja, sind in Kontakt, voll im Bonding, in der Verbindung drin. Auf einmal klingelt das Telefon, die Mutter springt auf und rennt zum Telefon. Die Situation ist unterbrochen, das Kind bleibt liegen, sie kommt nach einigen Minuten zurück und findet ein quengeliges Kind vor. Ja, es ist einfach motzig und jetzt fängt die Mutter an, es irgendwie abzulenken und zum Lachen zu bringen. So, das macht man, glaube ich, so intuitiv oder instinktiv würden wir das alle, glaube ich, tun, ne? Damit das Kind sich wieder freuen kann. Aber lenkt sie es jetzt nicht ab, sondern ist präsent und feinfühlig, dann fängt das Kind an zu weinen. Es betrauert den soeben erlebten Trennungsschmerz dieser Situation. Das unterschätzen wir als Eltern manchmal. Ja, für so ein Kleinkind reicht es manchmal, wenn wir abrupt so eine Situation verlassen und das Kind erlebt physisch tatsächlich diesen Trennungsschmerz. So, nachdem wir das Kind jetzt aber schön abgelenkt haben, wird es diese Situation nicht lösen können, sondern dieser Schmerz ist im Körper gespeichert. Und was jetzt passieren kann, ist, dass das Kind später verzweifelt nach der Aufmerksamkeit der Mutter suchen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit immer dann, wenn sie telefoniert. Dann fordert es es ein. Das Kind weiß vielleicht selbst nicht, wieso es so reagiert. Aber diese nicht entlasteten Gefühle sind da und tauchen jedes Mal auf, wenn das Telefon klingelt. Klingeling, Reiz, Reaktion. Und schimpft jetzt die Mutter auch noch mit dem Kind oder bestraft es, weil es sie beim Telefonieren stört und nervt, dann erlebt das Kind zusätzlich zu diesem unbewussten Trennungsschmerz auch noch einen Liebesentzug und somit noch mehr schlechte Gefühle. Das Realitätsempfinden ist dann gestört und führt künftig zu noch mehr unangemessenem Verhalten. Das nennt sich in der Psychologie Priming und führt zu einer selektiven Wahrnehmung. Also der Priming-Effekt meint, dass die Verarbeitung von einem Reiz mit einem bestimmten Inhalt aktiviert wird. Ja, das kennst du vielleicht, wenn du einen bestimmten Duft riechst und damit, ja, und dieser Duft löst schon instant bei dir bestimmte Gefühle aus oder wenn du ein bestimmtes Musikstück hörst und das erzeugt sofort Bilder und Gefühle in dir und nichts anderes passiert bei so etwas, beim Priming. Da die meisten Menschen als Säuglinge oft unbeabsichtigt verletzt wurden, also auch du und ich, und wir vermutlich alle nicht genügend darüber weinen konnten, weil wir vielleicht auch den Schnuller bekommen haben oder abgelenkt wurden, weil unsere Eltern das nicht aushalten konnten, dann wundert es mich nicht, dass wir in einigen Situationen völlig überreagieren. Ja, einige haben irrationale Ängste und Phobien, andere verletzen aus Ärger diejenigen, die sie lieben, weil die Person eine vergangene Erinnerung triggert, die eine alte Verletzung auslöst und so weiter. Also die Listen sind ellenlang. So tragen viele Menschen eine Schwere aus unentlasteter Trauer, Wut, Frustration mit sich herum und sind vielleicht manchmal scheinbar grundlos deprimiert. Scheinbar. Ja, das beeinflusst auch die kognitive Ebene, also unsere Gedankenwelt und führt dazu, dass Menschen ungenau begreifen und dementsprechend unangemessen handeln. Wir nehmen die Situation total verzerrt wahr, eben durch diese selektive Brille, weil der emotionale Teil unseres Gehirns auf vergangene Erlebnisse reagiert, anstatt auf die, die aktuell stattfinden. Und dabei folgt unser Gehirn dem Ähnlichkeitsprinzip. Das bedeutet, ähnelt irgendetwas aus der aktuellen Situation der Vergangenen, das kann tatsächlich auch Jahre zurückliegen, nur weil das nicht geheilt wurde, ja, bildet sich unser Kopf immer wieder diese Situation von neuem ein, bis diese Schmerzspur gelöst wird. Ja, da wird immer so eine Schmerzspur immer wieder von neuem aktiviert und der Körper strebt aber nach Heilung und du kriegst sie so lange präsentiert, bis da sich das Ganze entlassen darf. Und je mehr solcher Situationen ein Mensch erfährt, desto verzerrter und komplexer kann sich diese Dynamik entwickeln. Also nicht entlastete Verletzungen und Emotionen werden in unserem Körpergewebe gespeichert. Und können sich somit auch tatsächlich auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Nicht nur auf die emotionale, sondern auch auf die körperliche. Der Prozess des Weinens ist also ein wirklich sinnvolles biologisches Programm. Wie Schwitzen, auf die Toilette gehen, wie das Ausatmen, was auch verbrauchte Luft aus dem Körper raus manövriert, so erfüllt auch das Weinen eine ganz bestimmte Funktion für unser Wohlergehen. Und bei Kleinkindern wird oft übersehen, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass es Gefühle ansammelt, die im späteren Leben Probleme verursachen können. Anzeichen können dafür sein, dass es sich oft zurückzieht, es kränkelt oft, ne, Bauchweh, Kopfweh, das sind oftmals psychische Signale der Not. Es ist oft ängstlich, es klammert ganz viel, ist überaktiv oder destruktiv, also es schadet sich selbst mit seinem Verhalten. Und der Fehler, den wir dann machen als Eltern, ist, dass wir diese Signale eher als Charakterzüge der Persönlichkeit bezeichnen und labeln, anstatt es als resultierendes Verhalten von angestauten Verletzungen zu sehen, als das, was es tatsächlich ist. Dann ist das Kind auf einmal schüchtern, weil es klammert, oder ängstlich, wird dann zum Charakter gelabelt. Und die Auswirkungen können sich aber auch erst später im Erwachsenenalter bemerkbar machen, wenn der Mensch keine Erfüllung im Leben findet, scheinbar grundlos deprimiert ist oder von Angst- und Panikattacken oder von Ohnmachtsgefühlen übernommen wird. Viele Erwachsene können keinen Tag verbringen, ohne sich mit Drogen wie Koffein, Nikotin, Alkohol zu manipulieren und so ein bisschen abzudichten, obwohl sie genau wissen, dass es gesundheitliche Auswirkungen hat. Aber die Heilung und Genesung beginnt da, wenn wir Menschen anfangen, unsere Verletzungen zu fühlen und zu beweinen. Die negativen gespeicherten Gefühle werden auch oft geweckt, wenn Menschen selbst Eltern werden. Eltern neigen dann unbewusst dazu, ihr Kind ähnlich zu behandeln, wie sie es selbst erfahren haben. Eine Mutter gab dann auch an, ihr Kind zu schimpfen und manchmal sogar zu schlagen, wenn das Kind wütend wird und sich über etwas ärgerte. Weil die Mutter betrachtet Wut als ein Fehlverhalten. Das darf nicht sein, das muss unterdrückt werden. Und nach der Befragung auf ihre Kindheit hin bezogen, gab sie an, dass sie selbst geschlagen wurde, wenn sie opponierte oder Wut zeigte. Ja, das heißt, alles, was wir nicht kennen oder verdrängen, das neigen wir zu reinszenieren und zu wiederholen. Und das Beispiel zeigt ganz gut, wie sich die gezeigten Gefühle des Kindes auf die Erinnerung der Mutter auswirken. Das Kind wird dann quasi zum Arschengel, wie Robert Beetz so schön sagt, und präsentiert der Mutter ihre verdrängten Themen. Die gegenwärtige Situation, ja, das wütende Kind erinnert die Mutter an die eigene nicht entlastete Erfahrung und an das eigene, was sie nicht leben durfte, und lässt sie nicht klar denken und somit auch nicht situationsgerecht handeln. Sie begreift die Situation nicht, dass ihr Kind vielleicht gefrustet sein könnte, weil ihm etwas gerade nicht gelungen ist. Stattdessen nimmt sie an, dass das Kind absichtlich oder böswillig reagiert, und sie handelt automatisch auf die erstbeste ihr bekannte Art, die sie selbst erfahren hatte. Verletzungen werden so generationsübergreifend weitergegeben, wenn wir Eltern nicht mit unseren eigenen unterdrückten Gefühlen in Kontakt kommen, um diese zu entlasten. Und nur dann können wir unsere Kinder, unsere Babys entsprechend und adäquat beim Weinen begleiten, damit sie einen gesunden Umgang mit sich und ihren Gefühlen und natürlich ein gesundes Leben führen können.